Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Mark Selby gegen Sean Murphy. Das ist das WM-Finale 2021. Um mit Enid Blyton zu sprechen, zwei Freunde im alten Theater. Das wäre der Titel für die kommenden zwei Tage unter Paul Colliers Leitung. Ja, und nachdem die WM-Halbfinals im letzten Jahr ja so fantastisch abgeliefert haben, dachten sich die WM-Halbfinals, meine Güte, in diesem Jahr machen wir das doch auch. Und damit herzlich willkommen zu einer Total Clearance-Ausgabe am Sonntagmorgen, in der wir über zwei wieder mal aberwitzige Halbfinalentscheidungen sprechen dürfen. Und das tut Christian Oehmicke wieder mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Einen wunderschönen guten Morgen, Christian. Endlich ist das Finale angerichtet. Das wird herrlich. Mark Selby gegen Sean Murphy. Ich glaube, da haben die wenigsten drauf getippt vorher. Also das waren noch zwei Namen, die ja in unserer großen Vorschau ehrlicherweise nicht viel, keine große Rolle gespielt haben. Ja, aber gestern Hammerleistungen, vor allem von Sean Murphy, aber auch von Mark Selby in extrem packenden Halbfinals, die wirklich fast an letztes Jahr rangekommen sind. Das war schon herrlich anzusehen wieder gestern.
Fast. Das ist tatsächlich auch das, was ich in Anführungsstrichen im Text zu diesem Podcast geschrieben habe. Fast ans letzte Jahr rangekommen sind. So ganz dann doch nicht, aber die Halbfinals waren unheimlich bemüht, da tatsächlich ranzukommen. Ich weiß gar nicht, mit welchem wir jetzt anfangen wollen. Vielleicht mit dem, was nur in Anführungsstrichen 4 Sessions bekam und nicht 5, wie das andere Halbfinale. Sean Murphy gegen Kyron Wilson. Die beiden mussten gestern 2 Sessions spielen, am Morgen und am Abend. Und Kyron Wilson lag mit 10-6 vorne. Als wir gestern gesprochen haben, waren wir uns beide unsicher, ob Sean Murphy das noch aufholen kann. Jetzt steht am Ende ein ziemlich deutlicher Sieg von Sean Murphy sogar auf dem Draw. 17-12, Kyron Wilson gestern ein Schatten seiner selbst und Sean Murphy, ja, eigentlich auch ein Schatten seiner selbst, zumindest seines selbst aus der laufenden Saison. Was war denn da bitte los? Sean Murphy in absoluter rollender Manier über Kyron Wilson hinweggefegt.
Sean Murphy wie im Rausch gestern. Hat der überhaupt irgendwelche Bälle verschossen? Das war eine extrem beeindruckende Leistung vom guten Sean hier. Ja, Kyron Wilson ist leider seinen eigenen Ansprüchen und auch der Leistung aus den bisherigen Runden gestern nicht mehr gerecht geworden. Das war einfach sein schlechter Tag gestern und ja, das hat dann Sean Murphy übelst bestraft. Und wir kamen ja gestern wirklich aus einer extrem ungünstigen Ausgangslage hier für Sean Murphy. Denn er hatte zwar diese letzten beiden Frames, ne, nach meiner Ansage natürlich, hat er die noch gewonnen in der zweiten Session, um den Schaden noch halbwegs zu begrenzen. Ja, aber trotzdem war das eine Mammutaufgabe gegen diesen Kyron Wilson. Aber, und da ist so eben der springende Punkt, es war nicht derselbe Kyron Wilson wie noch am Vortag gestern, leider. Der hatte seine Konstanz da ein bisschen verloren und Sean Murphy, ja, hat das ausgenutzt. Dabei war es am Anfang noch nicht das Feuerwerk. Also am Anfang hat sich der Sean Murphy eher die Frames so ein bisschen zusammengestöpselt. Also die dritte Session begann eigentlich mit einem Hammer-Einsteiger von Kyron Wilson und einem souveränen Frame-Gewinn nochmal von ihm. Aber dann fing Sean Murphy an, sich irgendwo diese Frames zusammenzukratzen. Da hat dann einen noch auf Schwarz tatsächlich gewonnen. Und ja, die Leute spekulieren immer so ein bisschen natürlich, wo war der Wendepunkt im Match? Für mich kam der erst relativ spät, aber vielleicht könnte man schon sagen, diese 120 da von Sean Murphy oder der Frame auf Schwarz. Wie hast du das erlebt? Wann hat da Sean Murphy wirklich die Oberhand übernommen?
Oh, das ist echt eine gute Frage. Also, Sean Murphy war ja das komplette Match gestern über eigentlich der bessere Spieler. Und für mich war es tatsächlich dieser Frame zum Ausgleich vor dem Mid-Session-Interval, den er auf Schwarz gewonnen hat in der dritten Session. Denn damit hat er Karen Wilson, glaube ich, so ein Stück weit nicht nur endgültig den Spielfluss genommen, sondern hat ihm auch gezeigt, Mensch, ich gewinne jetzt hier auch die knappen Frames, die ja vorher weitgehend an Karen Wilson gegangen sind. Gerade auch in der zweiten Session, aus der Sean Murphy ja vielleicht hätte mehr machen müssen letztendlich. Aber was da dann halt passiert war, war ja auch, dass der 4-Frame-Vorsprung von Karen Wilson auf einmal geschmolzen ist. Und ich glaube, damit hat er auch selber nicht mehr so ganz gerechnet. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich hatte zwischenzeitlich auch das Gefühl, dass Karen Wilson gestern auch kämpferisch nicht so in der Lage war, nochmal irgendwas entgegenzusetzen. Also gerade am Abend fehlten ihm dann natürlich auch so ein Stück weit die Argumente, weil Sean Murphy eben natürlich aus jeder Gelegenheit, wenn der am Tisch stand, ein hohes Break um die Ohren gepfeffert hat. Aber auch am Nachmittag, also oder am frühen Nachmittag, hatte ich das Gefühl, Karen Wilson schien irgendwie angeschlagen und wirkte nicht so mental gefestigt, wie er das eigentlich normalerweise auch schon bei dieser Weltmeisterschaft war. Wie ging es dir da?
Das habe ich ganz genauso erlebt tatsächlich. Mich hat Kyle Wilson da an Neil Robertson erinnert, gegen Kyle Wilson, der, als Kyle da zu diesem 5-Frames-Sturmlauf in deren letzten Session ansetzte, irgendwie auch unvorbereitet darauf wirkte. Und so wirkte Kyle Wilson auf mich eben gestern, als hätte er sich diesen Matchverlauf, wo Sean Murphy hier nochmal rankommt, wo der erstmal ausgleicht, als hätte er den sich nicht vorher überlegt, als wäre das nicht mental mal durchgegangen. Das mag jetzt richtig oder falsch sein, wir können natürlich nur spekulieren hier, aber er wirkte tatsächlich nicht darauf eingestellt, hier nochmal derartig kämpfen zu müssen. Ich glaube, womit er gerechnet hatte, war, dass er jetzt nochmal 2 Frames gewinnt, dann ist das Ding durch, dann spielt vielleicht Murphy nochmal ein Century, aber kommt nie wieder ran. Und dieses Counterfactual, dass es doch anders laufen könnte, das hat ihn irgendwo kalt erwischt gestern. Und er kam dann nicht so richtig ins Kämpfen rein, genau wie Neil Robertson. Das hatte, finde ich, interessante Parallelen zu diesem Match. Ja, und ich weiß nicht, also Kyle Wilson ist ja normalerweise jemand mit dem Komplettspiel, jemand, der sich reinbeißen kann ins Match, aber da hat er gestern irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpasst, weil ab Frame 24 dann Sean Murphy eben in seinem Rausch war und dann tatsächlich einfach nur noch 70er Breaks und mehr gespielt hat. Also das war schon fantastisch. Ich glaube, so die letzte Möglichkeit war tatsächlich in Frame 26 für den Kyle Wilson, als er ja schon 35er Break gespielt hat, was zu dem Zeitpunkt nennenswert war für Kyle Wilson, muss man ganz ehrlich sagen. Und nach diesem 35er Break eben den Spielball gelocht hat. Und das war bitter, das war natürlich viel Pech, aber auch einfach ein bisschen schlecht gespielt. Die Mischung mal wieder und ja, dann kam wieder Sean Murphy und hat hier eine 91 draus gemacht. Und dann war der Zug irgendwie für mich zumindest komplett abgefahren. Oder hast du da nochmal einen Weg zurückgesehen für Kyle Wilson an dem Punkt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Habe ich ja auch kommuniziert auf Twitter gestern. Also spätestens mit dieser 91 war das Ding für mich gelaufen. Also Karen Wilson war da, wie gesagt, mental auch nicht bereit für, hatte ich das Gefühl, diesen Kampf anzunehmen nochmal. Sean Murphy hatte ja zu diesem Zeitpunkt aus einem zwischenzeitlichen 4-10 Rückstand, das darf man ja nicht vergessen, eine Führung gemacht, eine 14-12 Führung, und das dürfte Karen Wilson da mental einfach zu viel Kraft gekostet haben. Und so kam es ja dann letztendlich auch. Es ging dann ure schnell, 117-77 nochmal hintereinander weg und auch nach dem Mid-Session-Interval eine schnelle 58 aus der zweiten Chance gespielt. Also Sean Murphy, ja, blitzsauber letztendlich. Und ja, ich hatte dich ja gestern gefragt, wie entscheidend könnten die letzten 2 Frames der zweiten Session da gewesen sein, die Sean Murphy da eben noch geholt hat und aus dem 4-10 eben ein 6-10 gemacht hat. Wir waren uns da ja unsicher, aber ich glaube, die waren letztendlich, so wie das Match dann gestern lief, doch ziemlich entscheidend.
Ja, die waren letztlich matchentscheidend. Das stimmt. Das hat wirklich den Grundstein gelegt, weil sonst wäre der Vorsprung von Kyle Wilson selbst für den Sean Murphy von gestern zu hoch gewesen. Also ja, das ist sehr interessant. Ne? Es hat sich für mich wirklich wie der Knackpunkt angefühlt, da ob es jetzt letztlich hier 10 zu 6 steht oder 12 zu 4. Und da hat Sean Murphy eben so halb abgeliefert, deswegen waren wir uns ja unsicher. Ne? Und er packt da die 59 aus unter Druck und verschießt dann den Frameball. Also das waren sehr gemischte Signale von Sean Murphy zu diesem Zeitpunkt im Match. Wie auf so einer schlechten Dating-App. Aber gestern war das dann ganz eindeutig und er hat seine Superleistung hier abgerufen und hat sich vor Publikum natürlich wieder sichtlich wohlgefühlt und man hat da auch richtig das Publikum gehört. Und als das Match dann vorbei war und Sean Murphy hier nochmal seine kleine Ehrenrunde gedreht hat, also da hat man schon richtig die Lautstärke mal gefühlt, dass wieder richtig Leute vor Ort sind. Das war natürlich auch nochmal ein schöner Moment. Insgesamt ist es für mich trotzdem ein Diskussionspunkt, dass es doch sehr viele geballte Fäuste von Sean Murphy im Verlauf des Matches gab. Auch zu Zeitpunkten, wo es ja gerade mal eine geteilte Session war oder er mal irgendwas gerissen hat. Also gar nicht jetzt mal nur zu dem Zeitpunkt, wo er irgendwie 5 hohe Breaks hintereinander gespielt hat. Und ja, also ich hätte mir fast, ehrlich gesagt, aus reiner Schadenfreude ein bisschen gewünscht, dass das schief geht für ihn. Denn das ist natürlich sehr riskant. Du pumpst dich da aus. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, der steht da gleich in Superman-Pose am Tisch, der Sean Murphy, und setzt sich natürlich dann auch dem potenziellen Spott aus, wenn das alles nicht funktioniert. Aber gestern hat es funktioniert. Und dann können wir uns natürlich fragen, hat das vielleicht diese emotionalen Ausbrüche, haben die vielleicht zum Sieg von Sean Murphy dann irgendwie sogar beigetragen?
Ja, also geschadet haben sie ihm wahrscheinlich eher nicht. Also bei Sean Murphy merkt man bei dieser Weltmeisterschaft, glaube ich, vielleicht neben Stuart Bingham am meisten, wie sehr ihm das Publikum gefehlt hat und wie sehr er auch tatsächlich mit dem Publikum spielt. Das ist sehr interessant und vor allem ja natürlich in einem starken Kontrast zur bisherigen Saison, die wir gesehen haben. Und zum Finale werden es ja dann jetzt sogar ein vollgepacktes Publikum sein. 100% der Zuschauer da, falls denn alle Tickets verkauft wurden. Wir sind uns da ja nicht sicher. Wahrscheinlich sind wir auch in einem halben Jahr noch dabei, kurz vor dem ausverkauften WM-Finale zu sein. Also, Sean Murphy steht tatsächlich zum 4. Mal im WM-Finale, hat es einmal gewonnen bisher nur, 2005 in seinem ersten, danach zweimal verloren, wird interessant und wird dort treffen auf seinen ziemlich guten Freund Mark Selby. Und dessen Weg ins Finale kann man so ein bisschen als rauschende Achterbahnfahrt bezeichnen, die seinesgleichen sucht. Also dieses Halbfinale zwischen Mark Selby und Stuart Bingham hatte eigentlich alles. Die ersten 3 Sessions waren ja schon irrwitzig. Stuart Bingham führte nach hohem Rückstand zwischenzeitlich, führte auf einmal wieder, also beziehungsweise nach Rückstand, so hoch war der Rückstand ja gar nicht, aber führte nach Rückstand auf einmal mit 13-11 vor der Finalsession, die ja dann letztendlich gar nicht die Finalsession wurde. Und was war das bitte, was die beiden sich da geliefert haben? Taktische Duelle auf Augenhöhe, Centuries, die Rekorde erst einstellten und dann brachen. Ein Mark Selby, der auf einmal seine besten taktischen Bälle wieder auspacken konnte und vor allem auch sein Breakbuilding endlich wiedergefunden hat zum genau richtigen Zeitpunkt. Ja, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll in diesem Match. Deshalb überlasse ich dir das Wort. Also das war eine grandiose 4. Session zwischen den beiden.
Ja, danke schön. Ich versuche das dann mal zu sortieren. Also ich glaube, da können wir jetzt eine 5-teilige Dokumentation drehen über dieses Match, aber wir versuchen das mal halbwegs kurz zu halten. Also Achterbahnfahrt ist absolut richtig und in Session 3 war das für Mark Selby eher wie so dieser Freefall-Tower, weil es ging nur noch nach unten eigentlich. Und er hat sich dann mit Mühe und Not noch halbwegs aus dieser Session eben rausgerettet zum 11-13. Aber zu dem Zeitpunkt war Stuart Bingham Favorit für das Match bei den Buchmachern, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und eigentlich zu Recht, denn bei Mark Selby ging nicht mehr viel. Aber er hat das dann tatsächlich geschafft, sich aus diesem Loch wieder auszugraben. Also er hat die 4. Session dann gut begonnen mit einem 68er-Break erstmal zum 12-13. Das war auch noch ein recht umkämpfter Frame und dann zum 13-13. Ja, man könnte jetzt meinen, dieser Frame sei extrem dynamisch in 10 Minuten vorbei gewesen hier mit der 125 von Mark Selby. Aber so ganz war es ja nicht. Denn wir hatten ja zwei Re-Racks tatsächlich in diesem Frame. Und das eine kam ja erst nach einer halben Stunde. Was war da?
Ja, das war schon sehr witzig, stimmt. Wenn man sich jetzt so das Scoring anguckt, denkt man auch, meine Güte, was haben die eigentlich so lange gebraucht da gestern? Aber ja, das war schon zwischenzeitlich, beide wussten halt auch, das ist ein unheimlich wichtiger Frame, ne? Und auch ein unheimlich wichtiger Zeitpunkt im Match jetzt. Die haben gesehen, der eine spielt da durchaus dann mit einem langen Einsteiger, macht ein entscheidendes Break draus und dann kommen halt taktische Bälle ins Rollen. Und beide haben sich dann eben aber auch mit famosen Safeties gegenseitig behagt, dass dann oft eben nur der Ausweg blieb. Rollen wir dann mal die Weiße irgendwie in Richtung des Pulks. Und das hat ja dann auch nach dem Match nochmal so ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt, dass das bei Mark Selby vielleicht dann ab und zu mal ein bisschen länger gedauert hat als bei Stuart Bingham, diese Entscheidung. Kannst du gleich auch doch noch deine Meinung zu kundtun, ob Mark Selby da wirklich ein bisschen zu langsam agiert hat oder nicht. Aber es war zumindest sehr kurios, dass wir dann nach einer halben Stunde da erst einen Re-Rack erlebt haben, nachdem beide sich dann wieder festgespielt hatten. Ich glaube, Mark Selby hatte dann schon so ein bisschen ein paar Punkte Vorsprung, aber es lohnte halt nicht, dort weiterzuspielen. Ja, und aus dem zweiten Mal Versuch dieses Frames gab es dann erstmal eine rote von Serbi und aus dem zweiten Einsteiger hat er dann eine 125 gespielt und das war der Century-Rekord.
Das war das 100. Century im Crucible dieses Jahr. Also damit war der Rekord dann eingestellt. Im nächsten Frame hat dann Stuart Bingham den Rekord quasi neu aufgestellt. Also das war schon ein super Century von Mark Selby und damit hatten wir in diesem Frame echt nicht mehr gerechnet, nachdem es zweimal zum Re-Rack kam, was jetzt letztlich für den Frame völlig unerheblich war. Aber trotzdem natürlich eine Erwähnung wert ist dieser Flug von Mark Selby, der auch in diesem Frame passiert ist. Also was war da alles los, bitte? Also Mark Selby hatte zum ersten Mal in diesem Spiel Glück tatsächlich, hat eine rote geflugt und somit Stuart Bingham keinen leichten Tisch hinterlassen. Also er hatte selbst keine Fortsetzung, von daher war das relativ unerheblich, aber zumindest hatte Stuart Bingham diesmal nicht die Chance, hier einen super offenen Tisch abzuräumen. Ja, und Mark Selby hat dann sehr spontan, sehr emotional reagiert und konnte es kaum fassen, dass er auch mal einen Flug hatte. Also das war so ein bisschen Jester from Leicester. Das war auch ein bisschen natürlich in your face, Stuart Bingham. Also das war, finde ich, eine feine Linie wieder zwischen vielleicht ein bisschen, ne, ein bisschen taktisch und vor allem viel Emotion. Ich glaube, bei Mark Selby war das ein gutes Ventil, um auch mal ein bisschen Dampf abzulassen in diesem, ja, in diesem extrem angespannten Spiel zu dem Zeitpunkt, weil jeder wusste, dass der andere mit einem Einsteiger den Tisch abräumt. Also das war ja extrem auf einer, ja, es war sehr auf dünnem Eis quasi, dieses Match. Also man wusste, jeder Fehler kann wirklich der letzte sein. Und das hat sich, glaube ich, da Mark Selby echt mal zunutze gemacht, hier ein bisschen Dampf ablassen zu können. Es war schön anzusehen eigentlich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, das mit dem Flug fand ich ein sehr interessantes Thema, weil Stuart Bingham, deswegen habe ich das dann auch geschrieben dazu, dass der sich eigentlich nicht beschweren darf über mangelndes Glück, weil Selby jetzt tatsächlich dann gefühlt zum ersten Mal im Match überhaupt einen Flug hatte, nach Dutzenden von gefühlt von Stuart Bingham zuvor. Und da war ich ein bisschen angefressen, wie oft Stuart Bingham da tatsächlich mit dem Kopf geschüttelt hat, aufgrund dieses Flugs. Das fand ich schon, also diese Beschwerde fand ich etwas unangebracht, in Anführungsstrichen. Aber es unterstreicht natürlich auch einfach, wie emotional dieses Match dann auch zu diesem Zeitpunkt zu werden drohte, weil auch im Hintergrund so langsam die Zeit ablief einfach. Das liest sich zwar jetzt flüssig dann auch mit den zwei Centuries hintereinander, aber man darf nicht vergessen, wir waren ja schon so knapp anderthalb, zwei Stunden inzwischen in dieser Session drinne aufgrund dieses langen Re-Racks und der erste Frame dauerte ja auch ziemlich lange. Und so drohte so langsam dann auch ein Session-Abbruch, nachdem das Match so Schritt für Schritt in Richtung Selby kippte. Ich glaube, so endgültig dann im fünften Frame der Session, also so nach dem Mid-Session-Interval. Das war auch ein sehr kurioser Frame. Also da hat Stuart Bingham mit einer vermasselten Safety im Grunde das komplette Match kippen lassen, als er die zwei Roten, die bei Gelb da lagen, dann löste und Mark Selby im Prinzip einen offenen Tisch hinterließ. Und das, obwohl er vorher eine 51 gespielt hat. Also ja, das war eine sehr unglückliche Situation dort.
Genau, also das lief unglücklich für Stuart Bingham. Das war eine miserable Safety und er hatte ja so viele tolle Safeties schon gespielt über die Sessions hinweg. Also das war ja teilweise wirklich besser als Mark Selby und das will echt was heißen, was Stuart Bingham da gespielt hat. Aber da hat er eine komplett vermasselt und Mark Selby hat das tatsächlich dann ausgenutzt und hier eine tolle Clearance gespielt, obwohl Stuart Bingham eben mit der 51 eigentlich die Oberhand übernommen hatte in dem Frame. Ich glaube, weil du jetzt vorhin das Glück angesprochen hast, irgendwie kommt man in Matches, in denen Stuart Bingham irgendwie beteiligt ist, nicht drum herum, so eine Glücksbilanz aufzustellen, was echt seltsam ist. Denn Stuart Bingham ist tatsächlich ja wirklich der Snookerspieler, der vom Ball Run, der vom Glück irgendwo verfolgt wird in seinen Matches. Und ich habe das genauso gesehen wie du. Der brauchte sich über den ersten Selby-Flug hier in Frame 26 echt nicht beschweren. Ich denke, insgesamt war Stuart definitiv glücklicher. Der hatte frame-entscheidende Flugs, zum Beispiel auch in dem 60-Minuten-Frame, wenn wir da mal dran zurückdenken. Also da hätte ja Mark Selby so auf den Kopf schütteln können, dass er ihm abfällt. Ne? Also insgesamt Stuart Bingham deutlich glücklicher, Mark Selby mit dem einen Flug. Und dann im letzten Frame lief auch alles zusammen für Mark Selby, dann um das schon mal vorwegzunehmen. Aber ansonsten war das eindeutig zugunsten von Stuart Bingham, diese Glücksbilanz. Aber ja, dann ist das Spiel gekippt im 29. Frame, das sehe ich ganz genauso wie du. Das war schon eine fantastische Clearance dann auch von Mark Selby, auch wenn es nur dann 36 Punkte waren, glaube ich.
Ja, genau, so knapp in dem Dreh. War auf jeden Fall der Stoß in die richtige Richtung, der 15. Frame fürs Konto von Mark Selby, der dann mit einer 132, ein tolles Break, im nächsten dann tatsächlich auf 16-14 stellte und damit kurz vor dem Sieg stand. Und es war klar, der nächste Frame wird der letzte dieser Session sein, egal was jetzt passiert. Und damit war klar, Mark Selby muss den holen, ansonsten müssen die beiden nachsitzen. Und ja, dann kam wieder ganz großes Drama, wie wir es im letzten Jahr so ein bisschen bei der WM im Halbfinale so ein bisschen in Anführungsstrichen hatten und in diesem Jahr tatsächlich dann auch wieder bekommen sollten. Mark Selby spielt ein so knappes 40er-Break, liegt 44 Punkte vor und dann misslingt ihm der Split. Kommt nicht richtig in die Roten rein, löst ein bisschen zu wenig, okay, Break beendet und dann spielt er eine Safety, die ich nicht so ganz verstanden habe, ehrlich gesagt. Er hat dort weder die Roten vernünftig abgelegt, noch Weiß vernünftig abgelegt, sodass eine Rote aus dem Pulk rauslief und Weiß auch ziemlich weit von der Bande entfernt war, zwar oben bei den Farben, aber er ließ den langen Einsteiger liegen. Ja, und was dann folgte, war einfach nur ein Weltklasse-Break von Stuart Bingham.
Es war dann am Schluss nur in Anführungsstrichen eine 85, aber das war schon eine der besten 85er-Breaks von Stuarts Karriere, würde ich sagen. Also das war unter dem Druck und ja mit dem Wissen, dass Mark Selby eben schon hier im 40er-Bereich war mit den Punkten. Also das war schon eine echt gute Nervenleistung hier von Stuart Bingham. Ja, also diese Safety von Selby war echt miserabel. Ne? Also klar ist es frustrierend, wenn der Split nicht funktioniert hat. Aber trotzdem bist du ja dann in der Lage, hier eine wunderbare Safety zu spielen, ganz nach deinen Vorstellungen. Und da hätte vielleicht Mark Selby mal irgendwie noch 10 Sekunden Stoßzeit extra investieren können, die hätte er sich vielleicht vorher wohl mal sparen können, um hier das vernünftig abzulegen. Aber gut, sowas passiert halt und Mark Selby dürfte sich an das Halbfinale letztes Jahr erinnert gefühlt haben, wo er auch schon mit 16-14 vorne lag und dann hat Ronnie ihn noch überholt. Stuart Bingham mit der 85 hier zum 15-16 und dann wurde natürlich abgebrochen. also allein dieser 31. Frame war ja auf Messers Schneide. Also ich glaube, los ging er, wenn wir ganz strikt sind, um 19.01 Uhr, obwohl eigentlich nach 19 Uhr nichts mehr losgehen sollte. Aber das, denke ich, hat schon noch gepasst. Ne? Das ist vielleicht ganz gut, dass die Snooker-WM in England, nicht in Deutschland stattfindet. Und ja, dann hat Stuart Bingham immerhin diesen Frame genutzt und sich nochmal in die Nachsitz-Session gerettet, zum ersten Mal bei einem WM-Halbfinale.
Ja, Premiere, zum ersten Mal in der WM-Geschichte, dass dann tatsächlich beide WM-Halbfinals in einer Session entschieden wurden. Glück dann natürlich, doppeltes Glück für die Zuschauer in der Abendsession, die sich dann erst Sean Murphys Sturmlauf gegen Cameron Wilson angucken durften und dann tatsächlich den gefühlten Entscheidungsframe zwischen Mark Selby und Stuart Bingham. Und Geschichte wiederholt sich, wird sich Mark Selby gedacht haben, als er dort dann wieder nach erstmal tollen Safeties in ein Break reinkam und wieder so knappe 40 Punkte machte und wieder nicht so ganz vernünftig ausstieg, wieder ebenfalls, nachdem ein Split-Versuch nicht ganz funktioniert hat, und wieder machte sich Stuart Bingham auf, diesen Frame noch zu stehlen mit einer Clearance, aber nach 54 Punkten hat er sich verstellt, weil er, die letzte rote war etwas tricky und da hat er sich einfach verstellt, entweder zu kurz oder viel zu lang geworden, je nachdem, wie man das sehen möchte, auf welche Seite von Schwarz er da stellen wollte. Und dann wurde es eine fantastische Safety-Schlacht, muss man wirklich sagen. Also was die beiden da in dieser Phase gespielt haben, auf Gelb, diese Safeties, das waren ja einfach nur überragende Bälle, weil die wussten ja beide, wenn ich die Safety jetzt vermassel, wird das eventuell der letzte Stoß, den ich in dieser Weltmeisterschaft mache. Oder ich muss hier in einen Decider gehen tatsächlich, was, glaube ich, aus Selbys Sicht nicht so gut gewesen wäre fürs Nervenkostüm. Also das war Wahnsinn, also wirklich Gänsehautmomente. Ja, und was kam dann, Kati? Ein grandioser Snooker auf Grün, der das Match entschieden hat.
Oh ja, und das ist, war natürlich dann wieder typisch für Mark Selby, dass letztlich seine taktische Finesse und dieser eine Ball, dieser eine göttliche, perfekte Snooker auf Grün dann dieses Match tatsächlich für ihn entschieden hat. Ich habe ja vorhin schon von dünnem Eis gesprochen, also in dem Frame war das Eis echt so höchstens eine Schneeflockenschicht dünn hier. Also wow, das hat schon reingehauen hier. Also es war wirklich eine Droge für Snooker-Fans quasi und das wunderbar legal. Herrlich gespielt, der dieser Snooker auf Grün von Mark Selby hat dann erstmal damit 20 Foulpunkte eingesammelt. Also allein das hat sich ja schon mal gelohnt. Aber vor allem blieb dann die Chance liegen und diese Grüne war jetzt, also das war jetzt kein ultra komplizierter Ball, ne, das war schon alles machbar, aber unter den Umständen halt dann trotzdem nicht ganz einfach. Und Mark Selby
mit der Stellung auf Braun.
Richtig, wenn man das noch bedenkt, denn Grün hätte ihm ja nicht gereicht, ne, also der musste ja hier schon noch hier mit den Farben arbeiten. Ja, aber er hat Grün gelocht, die Stellung hat sehr gut funktioniert. Nicht perfekt, aber nur weiterhin sehr gut und er konnte sich dann so durcharbeiten mit seiner typischen Mark Selby-Coolness. Der Typ wirkt einfach unglaublich ruhig, je komplizierter es im Match wird. Das ist irgendwie paradox und das macht Mark Selby auch aus. Und so hat er letztlich sich durch diesen taktischen Meisterschachzug dieses Match erarbeitet und 17:15 ist jetzt der Endstand. Mark Selby also im Finale der Snooker-WM und nach den bisherigen Leistungen auch absolut verdient.
Definitiv. Also das war eine grandiose taktische Meisterleistung gegen Ende des Matches dann letztendlich. Also kann man wirklich sagen, das war vielleicht der Test auf dem Weg zum WM-Titel, den Mark Selby hier überstehen musste, nachdem er ja durch die ersten drei Matches ziemlich locker durchgecruised war. Noch ein Wort zu Stuart Bingham. Sicherlich eine bittere Niederlage für ihn, so auszuscheiden jetzt hier bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale. Aber alles in allem, nach einer nicht wirklich guten Saison für ihn hier als Qualifikant bis ins Halbfinale zu kommen, ist doch, denke ich mal, ein sehr versöhnlicher Saisonabschluss. Und mal wieder hatte mit ihm ja auch keiner gerechnet. Stuart Bingham, was meinst du? Bleibt er weiterhin so unter dem Radar oder ist er jetzt nach diesem WM-Halbfinale, über das er sicherlich niemals hinwegkommen wird, soll Ronnie O'Sullivan in irgendeinem stillen Örtchen gesagt haben. Was glaubst du, wie geht's weiter für Stuart Bingham?
Also Stuart Bingham bleibt, glaube ich, weiterhin unter dem Radar, einfach weil er Stuart Bingham ist. Und man kann ihn sich einfach so schwer als Weltmeister vorstellen, auch wenn er Weltmeister geworden ist. Und ich meine das wirklich nicht despektierlich. Auf dem Tisch ist es echt super, was er spielt. Aber in seiner ganzen Art und seinem ganzen Auftreten, glaube ich, die Berühmtheit kriegt er eher auf TikTok als letztlich in der Snooker-Community. Ja, das ist irgendwo sein Schicksal. Ich glaube jetzt nicht, dass sich dadurch was ändern wird, denn wir wissen ja alle, dass der Mann super Snooker spielen kann. Nur zu den glamourösesten Turnierfavoriten, glaube ich, in diese Liga wird er nicht mehr aufsteigen. Ich denke auch natürlich, dass das ein sehr versöhnlicher Saisonabschluss war. Das war sein Saisonhighlight, oder? Also das war eine extrem gute Leistung von ihm einfach.
Definitiv, ja. Also kann man nur zustimmen. Ja, jetzt ist es soweit. 15 Tage sind gelaufen, Kati. Max Selby gegen Sean Murphy ist unser Finale für die Weltmeisterschaft 2021. Ein Spieler, mit dem man da durchaus hätte rechnen können, Max Selby, und ein Spieler, mit dem wir wahrscheinlich alle definitiv nicht gerechnet haben. Was meinst du? Vierter WM-Titel für Max Selby oder zweiter WM-Titel für Sean Murphy?
Also ich glaube, hier spricht tatsächlich viel für Max Selby, obwohl die Fabel-Märchen-Leistung des Halbfinals natürlich an Sean Murphy geht, das ist ganz klar. Die Bilanz spricht so ein bisschen für Max Selby, also gerade was sie haben ja sehr viele Begegnungen schon gespielt, aber gerade was so die Halbfinals-Finals angeht, da hat doch Max Selby die Oberhand. Auch das letzte Halbfinale, was sie gespielt haben, hier beim European Masters, hat Max Selby relativ deutlich gewonnen. Aber es wird natürlich nicht einfach. Ne? Ich glaube auch, dass dieses Spiel gegen Stuart Bingham, der sich ja übrigens auch als eher schlechter Verlierer danach rausgestellt hat, um noch einen letzten Satz zu ihm zu sagen, dass dieses Match tatsächlich der nötige Test war auch für Max Selby. Denn sonst könnte man den jetzt schon im Finale zerlegen. Ne? Also der hat ja mit einer Session to Spare gegen Mark Williams gewonnen. Der war ja nie mal auch nur ansatzweise in Bedrängnis. Das hat er jetzt ordentlich mitbekommen im Halbfinale und ist, denke ich mal, jetzt auch gut eingespielt und gut eingestellt auf alles mögliche Drama, was jetzt da kommen könnte gegen Sean Murphy. Also wenn der natürlich wieder seine Leistung aus der letzten Session gestern abruft, dann wird es eine sehr enge Kiste. Wobei natürlich Max Selby sich auch dagegen jetzt besser zur Wehr setzen kann, also in der Tendenz als jetzt ein Kyron Wilson. Wo ich jetzt Verbesserungsbedarf sehe bei beiden, ist bei Sean Murphy erstmal bei den Anstößen. Also der hat unglaublich oft da irgendwelche Einsteiger liegen lassen. Und bei Max Selby tatsächlich bei den Splits, weil wie viele Splits sind dem bitte schiefgelaufen hier nach 40 Punkten? Das, glaube ich, kann er nicht bringen. Die beiden neigen beide so ein bisschen dazu, dann auch mal so ein 40er-Break eben einzustreuen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass relativ viele Frames tatsächlich in diesem Finale gestohlen werden.
Interessant. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Max Selby sicherlich ein bisschen der Favorit in diesem Finale und Sean Murphy vielleicht nicht der Außenseiter, aber es wäre sicherlich irgendwie so ein bisschen die Aschenputtel-Geschichte, wenn Sean Murphy das hier tatsächlich bei dieser Weltmeisterschaft durchzieht. Und das sage ich mit allerhöchstem Respekt vor der Leistung von Sean Murphy. Ja, ich tippe aber dann tatsächlich auch sehr traditionell und sehr langweilig auf einen Sieg von Max Selby, weil der wird nach diesem Halbfinale gegen Bingham jetzt einfach top motiviert zu Werke gehen. Und vor allem, er kann den Rückstand in der Weltrangliste mit einem WM-Titel auf Judd Trump hier unfassbar einschränken. Der würde sehr, sehr nah daran rücken, auf nur in Anführungsstrichen so knapp 130.000 Pfund, die dann noch dazwischen stehen würden.
Na dann.
Er ist auf jeden Fall schon mal die neue Nummer 2 wieder in der Weltrangliste an Ronnie O'Sullivan vorbeigezogen. Auch Sean Murphy könnte mit einem WM-Titel noch an Ronnie O'Sullivan vorbeiziehen, würde dann die Nummer 3 werden. Aber das steht erstmal in den Sternen. Heute gibt es 2 Sessions, morgen dann weitere 2 Sessions und dann werden wir spätestens morgen Abend den neuen Weltmeister küren. Und wir werden natürlich das WM-Finale für euch dann auch hier zusammenfassen. Morgen dann wahrscheinlich sogar zu dritt. Wir werden schauen, wie wir das machen und wünschen euch jetzt viel Spaß heute zum Start des WM-Finals 2021 zwischen Max Selby und Sean Murphy.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.